er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinem Diener, schnell, hol das beste Gewand und zieh es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu, aber hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe nie deine Anordnung widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ja, was macht jetzt dieser irische Sohn, der beschrieben ist, dieser jüngere Sohn? Mit seinem Verhalten beleidigt er den Vater. Ja, er beschmutzt die Ehre der Familie. Er sagt zu dem Vater, hey, am liebsten hätte ich dich eigentlich tot. Ich möchte lieber das Erbe jetzt schon haben und mein eigenes Ding mache. Ich möchte jetzt auf den Weg gehen und mein eigenes Leben leben. Ich möchte ein Erbe jetzt direkt haben. Und so sehen wir, wie es dem Sohn ergeht. Am Anfang noch soweit ganz gut und dann kommt die Not. Und er landet schlussendlich bei den Schweinen. Und wenn wir so die israelitische Kultur kennen, wissen wir, dass Schweine die unreine Tiere sind, bei denen waren immer von dem Essen, das die Essen gegessen haben, durfte er essen. Als er dann zur Besinnung kommt und zum Vater heimkehrt, mit dem Plan, den er hat, wartet der Vater schon auf ihn und er sieht ihn. Und der Vater, er lief ihm entgegen. Wenn wir in den Urtext schauen, sehen wir das Wort auch, das auf Rennen benutzt wird. Das heißt, der Vater läuft nicht oder wartet, bis der Sohn endlich ankommt. Nee, er rennt ihm entgegen. Wenn wir jetzt mal so uns überlegen, normalerweise Kinder rennen oder vielleicht noch junge Männer, aber so ein Familienoberhaupt, also die mächtige Säule der Gesellschaft, so ein Besitzer, so ein großes Gutes, weiß nicht, vielleicht habt ihr Leute in eurem Umkreis, wo ihr noch nie in eurem Leben rennen sehen habt, weil die einfach, machen sie nicht. Vor allem in der Gesellschaft damals. Aber dem Vater, dem war es wichtig, er rennt seinem Sohn entgegen. Und anstatt dieses Wiedergutmachungsvorschlags von seinem Sohn, gibt der Vater ihm das beste Gewand des Hauses. War vermutlich sein eigenes, wenn man das, also steht nicht so in der Bibel drin, aber wenn man es so vermute, war das sein eigenes Gewand, weil der Sohn hat ja seinen Sach verkauft, vielleicht hat er sein bestes Gewand mitgenommen gehabt. Und normalerweise der Besitzer von dem Haus, das heißt sein eigenes Gewand, so sehr liebt er diesen Sohn, dass er ihm das Beste gibt und ein Festmahl lässt dafür zubereiten. Das Problem, das der erste Sohn, der beschrieben ist, hat, ist, dass er sich so sagt, ja, ich kann doch allein entscheiden, was für mich gut und was richtig ist für mich. So eine Art von, ja, jeder kann doch seine eigene Wahrheit haben. Also der kann sein Ding machen und das ist richtig und ich mache mein Ding und das ist richtig. So jeder für sich. Das sehen wir heutzutage in der Gesellschaft auch relativ häufig. Dass nichts mehr falsch ist, sondern alles ist doch irgendwo richtig. Aber geht's uns nicht manchmal auch so, dass wir ja unser eigenes Ding machen wollen, wie der jüngere Bruder, von dem da beschrieben ist? Also mir ging's auf der Bibelschule so. Und zwar war da ein Mädchen, ihr Name war Susanna, und sie war wirklich nett und wirklich freundlich, und ich habe mich mit der gut unterhalten, ein gutes Gespräch gehabt. Und dann irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich dachte, vielleicht ist da mehr als nur Freundschaft. Und ich habe dann gebetet und Gott gefragt, was er dazu meint und ob er sein Segen dazu gibt oder eben nicht. Und in dem Gebet hatte ich so den Eindruck, erinnere dich, warum du auf der Bibelschule bist, und fokussiere dich auf mich. Okay. Gut, ja, macht schon Sinn. Ich bin ja nicht auf Bibelschule gegangen, um irgendwelche Mädels kennenzulernen, sondern halt eben mich auf Gott zu fokussieren. Okay. Aber irgendwo das Herz wollte, da war so ein Kampf in mir. Ich will schon Gott gehorsam sein, aber auf der anderen Seite, was ist mit mir? Und dann habe ich einen guten Freund, der Micha angerufen gehabt und ihn einfach um Rat und Ermutigung einfach gefragt, und er sagt so, keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen soll. Und dann 5 oder 10 Sekunden später legt er los mit Reden und er sagt genau das, was Gott mir vorgesagt hat. Und mir war so klar, Gott spricht da durch ihn. Und an dem Abend war ich dann so motiviert und dachte mir, nee, Gott und ich und alles andere ist nicht wichtig und Gott wird schon versorgen. Und alles klar. Aber wie das oft so ist, dann schläft man mal eine Nacht drüber und das Herz will doch wieder, was das Herz will. Und es ging dann echt ein paar Wochen so, wo ich dann manchmal mich ertappt habe, wo ich dann mit ihr zusammengesessen bin und einfach nur geredet haben, uns gut unterhalten haben, uns ein bisschen kennengelernt haben. Und dann dachte ich, was mache ich denn da eigentlich gerade? Gott hat doch was anderes von mir gewollt. Ja, versucht die Gedanken wegzuschieben, so nach dem Motto. Und dann irgendwann kam dann die Weihnachtspause und ich dachte mir, okay, jetzt endlich, sie ist in den USA, ich habe dir mein eigenes Ding aus dem Kopf, aus dem Auge, aus dem Sinn, alles gut. Und habe dann Weihnachten in Hannover verbracht. Da war so Event Christmas in the City mit drogenabhängige Weihnachten dort verbringen, um sie dort einzuladen. Und da war ein Mann, drogenabhängiger, sein Name war Frank. Und ich habe mich mit dem unterhalten gehabt. Und später kam auch raus, dass er Christ ist, und hat von seinem eigenen Leben erzählt, wie er so in die Drogensucht kam. Und ja, er war schon auch Christ, er hat Jesus schon gekannt, aber er hat oft einfach gesagt, nee, er möchte seinen eigenen Weg gehen, Jesus, lass mich meinen eigenen Weg gehen. Und dann kam er wieder in die Drogensucht rein, ist abgestürzt, und als er wieder gemerkt hat, dass er auf den Boden aufgeschlagen ist und er hat keine Möglichkeit, da rauszukommen alleine, hat er sich wieder zu Jesus gewandt. Und während er das so erzählt und auch danach noch das Beispiel bringt, dass der in der Bibel steht, man soll die kleinen Füchse töten, so wäre den Anfängen, und dann dachte ich, ist in der Bibel, und dann habe ich... Später im Hohelied steht es drin, einfach die kleinen Füchse zu töten. Und gerade wenn es noch am Anfang noch nicht so weit von Gottes Weg ist, ist es leichter umzukehren, wie wenn es dann über Jahre später ist, dann viel, viel schwerer. Und dann dachte ich mir, ja, so will ich eigentlich nicht enden. Ich will nicht mich gegen Gott wenden. Und ich habe es ihm dann auch erzählt und ich durfte dann für seine Situation beten und er hat für mich gebetet. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin nach der Weihnachtspause, habe ich mit ihr dann drüber gesprochen. Einfach, was Gott zu mir gesagt hat, und sie hat das total verstanden und gesagt, jetzt, sie möchte keine Ablenkung für mich sein. Und das schätze ich sehr. Aber die Bibelstelle endet ja nicht beim ersten Sohn. Oft macht man es ja in der Kinderstunde zur Vereinfachung einfach vom ersten Sohn und nennt es dann ja die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber wenn wir uns den zweiten Sohn anschauen, da hat er auch irgendwo ein Problem. Was hält denn den älteren Sohn ab, am Fest teilzunehmen? Der nimmt ja nicht teil, der bleibt da draußen und ist beleidigt oder so. Der Sohn verweist auf seine Leistung. Er sagt doch, ja, ich habe doch immer das gemacht, was du von mir wolltest. Ich habe mich immer gesetzlich verhalten, ich habe alles richtig gemacht gehabt. Und du nimmst jetzt den wieder auf. Und ich glaube, er ist so eine Person von, er will lieber das tun, was Tradition und Gesellschaft von ihm verlangen, als was er selber möchte. Und wenn wir uns beide Söhne anschauen, die sind beide eigentlich ihrem Vater entfremdet. Beide benutzen den Vater für ihre selbstsüchtige Zwecke. Unterschiedlich, aber doch irgendwie. Und beide sind irgendwie auch ihre eigene Erlöser, auch wieder auf ihre eigene Art und Weise. Der erste, indem er seinen eigenen Weg wählt und sein eigenes Ding durchziehen möchte. Und der zweite sagt, indem ich gerecht bin und rechtschaffen genug, reicht das doch schon, dann passt das doch. Ich brauche da nicht irgendwie sonst noch Hilfe. Und ich glaube auch, dass bei dem zweiten Sohn, der da beschrieben ist, so dieses Denken auch davon ist, wenn wir doch alle Moralgesetze einhalten und uns versuchen, so richtig zu verhalten, wie nur geht, dann schuldet doch Gott einem was. So Gebetserhörung schuldet auch einem. Man hat doch das Recht dann für etwas. Man sieht es bei dem älteren Sohn daran, dass es so rüberkommt, dass er das denkt, dass er das Recht hat, dem Vater zu sagen, wie mit diesem jüngeren Bruder umzugehen ist. Worauf das nachher sich basiert, komme ich später noch darauf. Aber ich möchte jetzt auch noch da noch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen, wie es mir so ähnlich ging, wo ich dachte, ich habe doch mich so gut benommen und verhalten, warum ist es jetzt so? Und zwar auf der Kinderfreizeit war ich dafür beauftragt, den Ausflug zu planen. Und habe dann halt alles gut organisiert und habe dann vorher noch ein paar Wochen mit ein paar Freunden sind wir dann in den Park gegangen und wir haben dann geguckt, dass wir vorher noch wandern zu dem Park hin und dann das war ein Wild- und Freizeitpark, wo wir dann angeguckt haben, wo man Tiere, aber auch Freizeitsache fahren kann. Und hat sich alle richtig gut geplant gehabt, dachte ich. Und dann sind wir mit den Kids unterwegs gewesen, mit dem Wandern. Klar, es gab manche, die nicht so Lust hatten auf Wandern, aber an sich war es ganz gut. Man hatte auch Freude, die Kids hatten an sich Freude, so kam es mir vor. Und als wir dann bei dem Park angekommen sind, fing es an zu regnen. Jetzt standen wir da mit den Kids, haben versucht, irgendwo unterzukommen, dass nicht alle klitschnass werden. Sind dann in den Park reingekommen, haben uns in so eine Hütte untergestellt und es regnet. Wir hatten noch vor, in dem Park dann zu grillen und die Kids da frei laufen zu lassen, die Tiere anzugucken, die Attraktionen zu fahren, aber es regnet. Und dann dachte ich, also nicht wirklich gedacht, aber diese Einstellung in mir habe ich mich dann festgestellt, jetzt gebe ich da so eine Woche für Gott, ja, bin da richtig unterwegs, investiere da, gebe meine Freizeit da rein. Und Gott hatte die eine einzige Aufgabe, dass wenigstens das Wetter passt, damit wir das machen können. Aber nicht mal das hat jetzt geklappt. Jetzt stehen wir da, ich weiß nicht, was ich tun soll. Sollen wir jetzt den Buschauf früher anrufen, dass er früher uns wieder abholt oder was soll das? Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt und das müssen wir auch immer wieder für uns sehen. Dass wir unsere Perspektive da ändern und sagen, nee, nicht, wir haben Rechte zu irgendwas, weil wir uns so und so verhalten haben. Gott hat zum Beispiel jetzt in der Situation das genutzt. Wir standen da und haben dann angefangen, Lieder zu singen, die wir sonst in der Freizeit auch gesungen haben. Und da waren noch ein paar andere Eltern mit ihren Kindern da und die haben gefragt, ja, was macht ihr hier? Was singt ihr da für Lieder? Und schon konnte ein paar andere Mitarbeiter, die dabei gestanden sind, mit denen reden und einfach Zeugnis geben. Und vielleicht sind wir, ich weiß nicht mehr genau, wie lange wir gestanden sind, vielleicht eine Stunde oder so. Und nach der Stunde fing es dann auf, die Wolken sind auseinandergegangen, war blauer Himmel, Sonnenschein, wurde richtig warm und der Park war fast leer. Weil wer geht schon am Regeltag in so einen Freizeitpark? Und klar, in dem Moment, wo es geregnet hat, ich habe das nicht gewusst, was wird passieren. Und ich war nur in meinem Denken, ja, was soll denn das jetzt? Ich habe doch meine Zeit dafür extra investiert, das vorbereitet und nicht sowas. Aber wir müssen einfach vertrauen, dass, auch wenn es mal anders läuft, als mir denke, Gott einfach einen Plan hat. Jetzt nochmal zurück zu der Geschichte aus der Bibel. Der jüngere Bruder hat so dieses Denken von, die aufgeschlossenen Leute, die tolerant sind, die sind drin. Und die Fanatische und die Leute, die inständig sind, die sind draußen. Der ältere Bruder, da ganz anders. Die Gute, also wie wir, ja, die sind hier drin und die böse Leute, die gottlose Leute, die sind da draußen. Aber Jesus sagte was ganz anderes dazu. Er sagt, die demütigen Leute, die sind drin und die Stolze, die sind draußen. Wie man es auch im Lukas 18, Vers 14 lesen könne, mit dem Pharisäer und dem Zöllner, wo sie beide im Tempel beten und der Zöllner einfach demütig vor Gott kommt. Möchte ich kurz vorlesen. Und zwar betet er, schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Und Jesus sagt, ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und wie in 1. Petrus 5, Vers 5b steht, Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Der jüngere Bruder kann eigentlich nur auf Kosten des älteren Bruders zurück zum Vater kehren. Warum? Der Vater hat doch ja sein Erbe am Anfang unter den beiden aufgeteilt. Und der Vater sagt auch am Schluss zum älteren Sohn, was ich habe, gehört auch dir. Und der Vater schenkt ja dem jüngeren Sohn Vergebung. Und Vergebung ist zwar geschenkt, aber sie kostet dem einiges, der sie schenkt. Also Vergebung, sie kostet was dem, der sie schenkt. Und wenn es nicht geschenkt wäre, dann wäre es keine Gnade. Und die Geschichte, die ist so ein bisschen offen. Man weiß nicht, was mit dem älteren Sohn passiert, wie er sich entscheidet, ob er wirklich weiter stolz bleibt und weiter sagt, nee, oder ob er doch wie das umkehrt und um zum Vater geht und Verständnis aufbringt. Die Geschichte lässt so aber auch so ein bisschen so eine Hoffnung geben auf, oder so was vermisse aber auch, so ein wahrer älterer Bruder, wie sich der ältere Bruder hätte benehmen können oder solle. Und wir können sehen, dass Jesus eigentlich der wahre ältere Bruder ist. Weil ihm kostet es einiges, uns wieder zurück zum Vater zu bringen. Ja? Und er reist nicht nur ins nächste Land uns hinterher, wie es hätte der ältere Bruder machen können, was er aber nicht gemacht hat, sondern vor Jesus war nicht mal die Distanz vom Himmel auf die Erde zu weit, um uns zurück zum Vater zu bringen. Er ist der gute Hirte, der die 99 Schafe stehen lässt, um dem einen verlorenen Schaf nachläuft und es wieder heimzubringen. Wie in Lukas 15, Vers 3 und 6 steht. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es wiederfindet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ja, und für Jesus, das war nicht nur einfach eine Geldsumme, wie in der Geschichte, dass der jüngere Bruder ja auch durchgefüttert werden muss und dann wieder als Sohn aufgenommen wird, sondern für Jesus, er gab den kostbaren Preis seines eigenen Lebens für uns, damit wir wieder zum Vater kommen. Und wenn es vielleicht euch jetzt irgendwie so ging, dass ihr merkt, dass ihr vielleicht schon seit längerem oder auch schon seit kurzem wie der jüngere Bruder ja einfach euch von Gott abgewandt habt in einer Situation, wo ihr wirklich sagt, nee, da möchte ich meinen eigenen Weg geben oder nee, diesen Bereich. In alle anderen Bereiche können Gott mit reinreden, aber in dem Bereich, nee. Da möchte ich euch ermutigen, wirklich das offen zu legen und umzukehren und zu Gott zu gehen. Oder vielleicht habt ihr gemerkt, ja, wie es euch geht, wie mit dem älteren Sohn, wie der ältere Bruder. Da möchte ich euch auch ermutigen, ja, einfach das zu Jesus zu bringen, damit wir davon einfach auch frei werden. Von dem, ihr müsst das nicht mit uns rumtragen, diese Denkweise, sondern das mal einfach auch bekennen vor Gott.